Deutschlandfunk Kultur Plus Eins mit Gesa Ufer.
Sie hören Plus Eins. Bei uns geht es um die Höhen, aber auch um die schweren Tiefen im Leben. Und die Geschichte, die wir jetzt hören, die hat uns meine Kollegin Margret Bielenberg aus Hamburg mitgebracht. Hallo Margret, wie schön, dass du da bist.
Hallo Gesa.
Ja, du hast schon mehrere Geschichten für Plus Eins recherchiert. Diesmal ist die Geschichte die einer Hörerin, die sich an uns gewandt hat.
Ganz genau. Und zwar geht es dieses Mal um Britta. Und sie hat uns geschrieben und möchte die Geschichte ihrer viel zu früh geborenen Tochter erzählen und was das alles auch mit ihr gemacht hat. Ja, in ihrer Mail schreibt sie: Ich empfand meine zu früh geborene Tochter als anstrengend, ich war ungeduldig mit ihr und wütend. Ich empfand mich als undankbar, denn es ging ihr den Umständen entsprechend gut und mir war es nicht gut genug. Also ich habe Britta in ihrer Wohnung in Hamburg besucht. Wir haben uns gleich an den langen Esstisch gesetzt und Britta fing direkt an zu erzählen.
Ich wollte erstmal gar keine Kinder haben. Und als ich dann den Wunsch hatte nach dem ersten Kind und das erste Kind geboren war, hatte ich mit einmal eine ganz, ganz klare Vorstellung, 4 Kinder haben zu wollen.
Britta arbeitet in der Intensivpflege. Sie ist schlank, ein sportlicher Typ, 51 Jahre alt und verheiratet. Vor 19 Jahren bekommt sie eine Tochter. Ein gutes Jahr später ist sie wieder schwanger. Alles läuft bestens. Britta freut sich auf ihr zweites Kind. Aber nach dem ersten Drittel der Schwangerschaft hat sie plötzlich Blutungen und muss häufig zur Kontrolle. Nach einer umfangreichen Ultraschalluntersuchung sagt ihr dann die Ärztin, sie muss sofort ins Krankenhaus.
Das war im 5. Monat, also 22. Schwangerschaftswoche ist dann ja. Also ich war zutiefst schockiert, war mit meiner gerade mal 18 Monate alten Tochter, nein, sie war, glaube ich, jünger sogar noch zu dem Zeitpunkt, bei der Frauenärztin und dachte, wenn ich mich jetzt bewege, ist es sofort vorbei. Und auch, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, dass ich dieses Kind verlieren werde. Und die Diagnose, die ich bekam, deutet darauf hin, dass ich nie wieder Kinder bekommen kann, weil ich sie vorzeitig verlieren werde.
Ja, nach der Untersuchung im Krankenhaus muss Britta direkt dort bleiben. Sie soll liegen und sich schonen, weil es jederzeit zu einer Fehlgeburt kommen kann. Und für Britta ist diese ungewisse Situation natürlich kaum auszuhalten.
Da habe ich mich abgeschnitten von meinem Kind innerlich. Das habe ich getan, weil ich mein Kind irgendwie auch nicht mehr beschützen konnte. Also es war, ich dachte, das ist erträglicher, wenn ich mich innerlich zurückziehe und irgendwie warte, bis es vorübergeht, was auch immer da auf mich zukommen wird.
Also Britta fühlt, wie sich ihr Kind im Bauch bewegt und sie versucht, das zu ignorieren. Bei den Untersuchungen wendet sie sich zum Beispiel vom Ultraschallgerät ab. Sie kann es einfach nicht ertragen, ihr Kind zu sehen.
Ich habe gemerkt, dass ich den Kontakt, ich muss loslassen, sonst zerbreche ich an der Traurigkeit.
Wow, da hört man aber auch doch die Emotionen durchschlagen. Was für eine Geschichte. Ich meine, sie klingt irgendwie auf so eine unglaubliche Weise reflektiert. Sie kann das ja wahnsinnig gut erklären, was da in ihr vorgegangen ist im Grunde, ne?
Ja, das stimmt schon. Also sie arbeitet ja auch in der Intensivpflege, kennt sich da ein bisschen aus und natürlich, ne? Aber was ihr jetzt besonders hilft in dieser Situation, ist, dass ihr Mann täglich mit ihrer Tochter zu Besuch kommt. Er muss jetzt zwar viel koordinieren, ne, weil er im Schichtdienst arbeitet, muss sein Kind zur Kita bringen, selbst zur Arbeit das Kind wieder abholen. Britta weiß zwar, dass zu Hause alles läuft, aber es geht ihr natürlich nicht gut. Sie fühlt sich schwermütig. Ihre Tochter, mit der sie sehr innig ist, versteht nicht, was mit ihrer Mutter los ist und zieht sich zurück. Britta liegt 3 Wochen im Krankenhaus und hat keine Fehlgeburt. In dieser Zeit wird Britta über zu früh geborene Kinder aufgeklärt, über Komplikationen, die es geben kann. Aber zu keinem Zeitpunkt wird ihr gesagt, dass das Kind, das sie gebären wird, es schaffen kann. Es heißt nur, alles medizinisch Nötige und Mögliche wird getan. Mhm. Eines Abends bekommt sie Wehen und muss in den Kreissaal. Völlig überraschend für Britta geht die Geburt los. Sie ruft ihren Mann an und er kommt auch sofort. Die Schmerzen sind wie bei einem Terminkind, erzählt sie mir. Und auf einmal kommen so viele Gefühle hoch.
Ich hatte Todesangst um mein Kind. dass, wenn ich es jetzt herauslasse, ich konnte es ja auch gar nicht zurückhalten, wird es wahrscheinlich sterben. Und ich hatte gar keine Hoffnung und habe mich auch nicht gefreut. Dann war mein Baby da und klang wie ein kleines Kätzchen. Ganz leises, quietschendes Schreien, also wirklich ganz leise. Und dann war das Schreien weg, weil man sie rausgetragen hatte aus dem Kreißsaal. Ich wusste auch gar nicht, ob ich ein Mädchen oder einen Jungen geboren habe. Ich gar nichts. Also ich blieb eigentlich zurück in dem gesamten Fruchtwasser, Blut. Darauf lag ich. Also das blieb so. Es war auch keiner mehr da. Die waren alle weg. Es blieb dann die Hebamme, die dann noch auf die Plazenta gewartet hat. Und dann blieben wir da alleine zurück.
Ich meine, sie ist vom Fach, aber selbst sie, das hört man ja, ist ja komplett traumatisiert, ne?
Ja, klar, wenn man sich das vorstellt, ne? Also.
Ja. Wie geht es Britta nach dieser Geburt und wie geht es dem Kind?
Ja, Brittas Kind lebt zwar, aber es ist sehr schwach. In der Nacht kann Britta mit ihrem Mann ihre Tochter Editha das erste Mal richtig sehen. Sie wiegt gerade mal 815 Gramm, ist überlebensfähig, aber ihr Zustand kritisch.
Die Arme und die Beine, die waren so dünn wie meine Finger. Und das Gesichtchen sah aus wie ein kleiner Vogel, also auch noch mit geschlossenen Augen. Die waren entwicklungsgemäß auch noch gar nicht geöffnet.
Oh Gott, krass.
Ja, direkt nach der Geburt fühlt Britta sich leer und allein. Vorher musste sie so auf sich Acht geben und plötzlich ist sie sich selbst überlassen. Sie duscht, geht auf die Station, schläft ein bisschen und ist einfach völlig geschockt von dieser Situation. Editha bleibt auf der Intensivstation. Eigentlich soll Britta nun entlassen werden, aber sie hat Schmerzen und Atemnot. Sie wird untersucht, aber es wird nichts festgestellt. Also wird Britta entlassen. Zu Hause geht es ihr immer schlechter. Sie geht zu ihrer Hausärztin und kurz darauf landet sie mit einer lebensbedrohlichen Lungenembolie auf der Intensivstation. Den ersten Körperkontakt zu Editha hat deshalb Brittas Mann, weil sie ja noch Patientin im Krankenhaus ist. Er bekommt das Kind mit sämtlichen Schläuchen auf die Brust gelegt. Nach einer Woche geht es Britta dann langsam besser und auch sie kann ihrem Kind dann wieder nah sein.
Also als ich sie anfasste das erste Mal, war es einfach total schön, weil sie war ja warm und sie war weich, aber sie war eben ganz, ganz winzig. Und uns wurde gesagt, wie wir so ein früh geborenes Kind anzufassen haben und das haben wir dann so gemacht und nicht anders.
Die Eltern dürfen ihr Kind nur zu bestimmten Zeiten und nur durch die Durchgriffsöffnung des Inkubators berühren. In dem Intensivzimmer, in dem Editha liegt, sind auch noch andere Frühchen. Und in diesem Zimmer wird regelmäßig Visite abgehalten.
Und während der Visite durften wir Eltern dort nicht rein. Das bedeutete, dass ich manchmal nur 5 Minuten am Inkubator stand und dann kamen die Ärzte dann mit dem Kaffeebecher rein, setzten sich dort an den Tisch, um Visite zu machen und dann wurde ich einfach weggeschickt. Und da gab es eine Situation, die hat dazu geführt, dass ich dann an diesem Inkubator stand und wirklich regelrecht, ich sag mal, zusammengebrochen. Also ich bin ja nicht zusammengebrochen, sondern ich habe dann so geweint. Ich hatte die Möglichkeit, an diesem Tag meine Tochter erstmals zu waschen oder zu baden. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also es war ein ganz anderer Kontakt zu meinem Kind. Und dann kam diese Visite rein und sagte, sie müssen jetzt gehen. Und ich musste dann mein Kind, ich kam gar nicht so weit, ich musste das abbrechen und musste gehen.
Boah, was ist das denn für ein Skandal? Das ist ja wirklich, das sind ja Zustände, das ist ja furchtbar. Das ist ja fast justiziabel, denkt man.
Ja, in den nächsten Wochen und Monaten kommen Britta und ihr Mann immer wieder zu ihrem Kind, sitzen vor dem Inkubator, berühren ihre Tochter, haben Körperkontakt und müssen dann wieder gehen. Hm. Dann, nach 4 Monaten, dürfen sie Editha endlich mit nach Hause nehmen. Aber wirklich erleichtert ist Britta nicht.
Ich habe gedacht, so fühlen sich vielleicht Rehmütter, deren Rehkitz angefasst wurde. Das ist irgendwie nicht mein Kind. Also ja, mir wurde gesagt, das ist mein Kind. Hier, bitteschön, es wird heute entlassen. Jetzt können Sie es mit nach Hause nehmen, freuen Sie sich. Aber das stellte sich gar nicht so ein. Also ich war nur voller Sorge und das Kind war mir fremd.
In der ersten Zeit hat Britta permanent Angst, dass Editha sterben könnte. Ihre Angst ist auch berechtigt, denn Editha hat eine chronische Lungenerkrankung, eine sogenannte bronchopulmonale Dysplasie. So kann zum Beispiel eine Viruserkrankung, die für andere Kinder weniger problematisch ist, für Editha richtig gefährlich werden. Und um von diesen Ängsten nicht überwältigt zu werden, schneidet sich Britta innerlich von Editha ab, sagt sie.
Total verständlich. Kann man sich super, super, das ist total nachvollziehbar. Und dieses Bild mit der Rehmutter leuchtet mir auch voll ein.
Ja, Britta fühlt sich jetzt allein mit ihren Gefühlen und der ständigen Sorge um ihr Kind. Ihr Mann ist da ganz pragmatisch, verarbeitet die Situation anders, spürt zu Editha von Anfang an eine gute Bindung. Aber jetzt Familie, Freunde und Bekannte können ihr überhaupt gar keinen Trost geben. Die sagen zum Beispiel, das wird schon wieder, dein Kind lebt doch, das ist doch jetzt schon ein Jahr her, jetzt ist auch mal gut. All das hilft ihr nicht weiter. Und in der ersten Zeit zu Hause funktioniert Britta nur. Da sie ja in der Intensivpflege arbeitet, ist die Krankenbeobachtung gewöhnt. Editha bekommt Frühförderung, Physiotherapie, Ergotherapie, muss oft zum Arzt und kämpft sich so weiter ins Leben. Als Editha 18 Monate alt ist, muss Britta wieder arbeiten. Elterngeld gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Editha kommt also in die Kita wie ihre große Schwester. Eine innige Beziehung, so wie zu ihrer älteren Tochter, kann Britta zu Editha immer noch nicht aufbauen.
Also ich konnte das irgendwie nicht herstellen, diese Bindung, die ja eigentlich da sein sollte, weil alles andere dazwischen war. Diese ganzen Therapien, diese Sorgen, dieses kranke Kind. Also es gab auch nichts, ich bekam nichts zurück von ihr, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von Lächeln, warmes Kuscheln wollen, das gab es einfach nicht. Also sie hat entweder schrill geschrien oder geschlafen.
Es gab kein Lächeln, das ist aber ungewöhnlich, weil sie einfach so stark entwicklungsverzögert war.
Genau, ja genau. Sie hat meistens geschrien oder geschlafen, wie sie halt beschrieben hat. Ja, natürlich gibt es auch ein paar schöne Momente, erzählt sie, wie zum Beispiel das erste Laufen, die ersten Wörter. Aber trotzdem erlebt sie mit Editha meist Situationen, die sie überfordern.
Wenn scheinbar bedrohliche Situationen auf sie einprasselten, wie zum Beispiel ein Sommergewitter, dass sie sich zusammengekauert hat. Ja, andere Kinder haben auch Angst vor Gewitter, aber ich konnte sie da nicht rausholen. Und sie war so schwer wie ein Stein. Ich konnte sie noch nicht mal einmal wegtragen. Und ich musste sie in dieser Situation lassen. Also ich konnte als Mutter war ich machtlos. Ich konnte nichts machen. Ich konnte sie nicht tragen, nicht trösten, da rausholen. War nicht möglich. Das Gewitter konnte ich auch nicht abstellen. Und diese Situation gab es immer mal wieder, dass sie scheinbar, ich konnte sie auch nicht in Worte fassen, scheinbar so sich so bedroht fühlte, dass sie so einen Todstellreflex eingenommen hat.
Oha. Und vor allen Dingen, man ist ja dann auch so unsicher, weil man seinen eigenen Instinkten wahrscheinlich gar nicht so trauen kann, ne? Wenn die Instinkte eigentlich sowas anderes suggerieren, als die Rolle einem vorgibt. Also ja, das muss schlimm sein. Holt sie sich da irgendwie professionelle Hilfe? Gibt es da irgendwie eine therapeutische Unterstützung an der Stelle?
Ja, sie hat eine Therapie, die hilft ihr auch. Aber diese tieferen Bindungsprobleme sind ihr zu dem Zeitpunkt gar nicht richtig bewusst, erzählt sie. Und deshalb kann sie das auch nicht benennen. Ich hatte mich jetzt für die Recherche auch mit einer Expertin vom Bundesverband das frühgeborene Kind ausgetauscht. Sie meinte, für viele Mütter sei es eine Herausforderung, Bindungen mit extrem Frühgeborenen aufzubauen, wegen der ganzen technisierten Umgebung und das Kind nur zu bestimmten Zeiten sehen und fühlen zu können. Und dann auch, dass sehr Frühgeborene oft gar nicht aussehen, wie man sich ein Baby vorstellt.
Britta sagt, Vögelchen,
ja genau, gesagt, Britta, ne? Sagte ja auch, dass ihr Kind eher an so einen Vogel erinnerte. Und außerdem, sagte mir die Expertin vom Verband, seien Frauen hormonell noch nicht oft genug programmiert. Von daher ist es ja nachvollziehbar, dass Britta aufgrund dieser Erfahrungen ja gar keine richtige Nähe herstellen kann. Aber das alles weiß sie damals eben nicht und keiner sagt es ihr.
Und dann, klar, das ist natürlich jetzt auch alles das, was Britta betrifft, aber wir sprechen ja jetzt auch irgendwie gar nicht über Editha, für die das ja, also für dieses kleine Wesen, das ja mindestens genauso traumatisch sein muss, keine Nähe zu spüren und aufbauen zu können, auch aufgrund dieser ganzen Geräte, die dann dazwischen geschaltet werden.
Auf jeden Fall, das ist ja ganz genau das Gleiche, ja.
Wahnsinn.
Ja, und als Editha etwa 3 Jahre alt ist, wird Britta wieder schwanger. Das dritte Wunschkind. Sie freut sich total, zumal ihr die Ärztin damals diagnostiziert hatte, dass sie womöglich keine Kinder mehr bekommen könnte. Die Schwangerschaft verläuft reibungslos, das Kind wird zu Hause geboren, genau wie ihr erstes. Alles ist natürlich viel und anstrengend, aber diese Freude kommt zurück, die Britta mit ihrer ersten Tochter erlebt hat. Sich wieder ganz natürlich um ihr Baby kümmern zu können und auch diese Bindung wieder zu spüren. Aber durch das dritte Kind rutscht Editha noch mehr in den Hintergrund. Editha entwickelt sich zeitverzögert, braucht weiterhin Unterstützung und Britta bringt sie zu den Terminen. Die Beziehung zwischen beiden wird einfach nicht innig. Am Anfang war Britta durch die Krankenhausumgebung immer fremdbestimmt, ein Kuscheln wollen, kam durch die Umstände gar nicht auf. Jetzt mag Editha kuscheln, aber Britta kann nicht drauf eingehen. Sie haben sich sozusagen mit diesem Bedürfnis verpasst.
Wahnsinn, das tut mir total leid. Ich denke auch ehrlich gesagt die ganze Zeit an die Editha, die ja jetzt auch da so ein bisschen unter die Räder kommt in dieser Konstellation. Und das muss ja aber auch wiederum für Britta total hart gewesen sein, weil sie ja bestimmt auch von außen mit genau diesen Gedanken und mit diesem Gefühl als Mutter irgendwie nicht zu genügen dauernd konfrontiert gewesen sein muss in dieser Zeit, oder?
Ja, das stimmt schon. Also sie versucht es ja auch, also das möglichst Beste für Editha zu machen, aber sie schafft es halt irgendwie nicht. Ne? So muss man sich das vielleicht auch vorstellen. Und sie versteht Editha oft nicht. Deswegen ist sie ungeduldig mit ihr. Ja, weil sie nicht so funktioniert wie ihre anderen Kinder.
Sicherlich war ich auch gestresst wie eine Mutter, die eben drei kleine Kinder hatte. Aber das mit Editha fand ich eben sehr belastend und es war für mich einfacher, diesen Abstand zuzulassen, als ihn herzustellen. Ja, weil ich eigentlich immer nur genervt war von ihr.
Extrem ehrlich von Britta und auch wirklich bemerkenswert, dass sie die Offenheit hat, uns diese Geschichte hier so zu erzählen. Also das schon mal vorab. Vielen Dank.
Ja. Ja, Editha wird übers Krankenhaus auch psychologisch betreut und da versucht die Ärztin auch Britta zu erklären, warum Editha so ist, wie sie ist. Britta nimmt das erstmal so hin, weil sie in dieser Zeit nicht das Gefühl hat, etwas aktiv ändern zu können. Also sie ist darauf jetzt fixiert, dass sich Editha schnell weiterentwickelt, damit sie auch altersgerecht eingeschult werden kann. Sie will halt nicht, dass ihre Tochter abgehängt wird. Also sie soll alle Chancen haben und das sieht auch gut aus. Editha ist da 6 Jahre alt und kurz vor Edithas Einschulung sind Britta und Editha noch einmal im Krankenhaus. Es werden Gespräche geführt über Editha und wie die Familie als Ganzes funktioniert.
Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal auch ausgesprochen, dass Editha so ein bisschen wie so ein kleiner Sündenbock zu Hause auch herhalten muss, weil sie so für mich so nervig und anstrengend war, weil ich ja diese Beziehung nicht zu ihr hatte. Dann habe ich gemotzt mit ihr, war total ungeduldig mit ihr. Die Beziehung zu meiner frühchen Tochter ist gestört. Die ist nicht richtig. Also das war mit einmal so klar.
Ja, Britta spricht jetzt zum ersten Mal in aller Deutlichkeit aus, was sie schon seit Jahren gespürt hat, aber keine Worte dafür gefunden hat. Und bisher hatte sie auch keinen Raum, sich so zu äußern. Da ist sowas, ja, wie ein Knoten geplatzt. Und als sie dann ihr 4. Kind erwartet, merkt Britta, sie muss unbedingt was unternehmen.
Und mir ist sehr, sehr bewusst geworden, dass ein weiteres Geschwisterkind zwischen Editha und mir diesen Kontakt noch mehr erschweren wird. Deshalb konnte ich mich auch auf mein 4. Kind mit einmal nicht mehr so freuen. Also ich hatte mit einmal ganz, ganz große Zweifel, dass sich was ganz doll verändern wird.
Marit, was passiert jetzt tatsächlich mit ihrer Beziehung zu Editha?
Ja, vor der Geburt des 4. Kindes merkt Britta, dass sie aktiv werden muss. Sie holt sich jetzt wieder therapeutische Hilfe und dieses Mal macht sie eine systemische Familienaufstellung. Genau das hilft ihr jetzt, sich besser in Editha hineinzuversetzen.
Sie muss manchmal so in ihre eigene Welt rein, um dort Sicherheit zu finden, sage ich jetzt mal. Um dann wieder in die Familienwelt, hier muss alles funktionieren, wieder mitmischen kann. Und erst als ich das verstanden hatte und sie so sehen konnte, wie sie ist und nicht so angesehen habe, wie ich dachte, dass sie sein muss, konnte ich sie erst annehmen. Und erst dann hat sich unsere Beziehung verändert.
Editha ist als Kind sehr intensiv im Hier und Jetzt, beobachtet zum Beispiel in aller Ruhe Tauben, spricht mit ihnen oder spielt Pferd und reitet davon. Sie ist dann ja sozusagen in ihrer Fantasiewelt, während die Eltern ja zur Arbeit müssen und die Kinder ja auch in die Kita oder zur Schule. Diese therapeutische Familienaufstellung ist für Britta genau das, was sie braucht, um die unterschiedlichsten Bedürfnisse innerhalb der Familie verstehen zu können. Und nach kann Britta dann wieder Nähe zu Editha zulassen. Und Erfahrungen mit ihr, die sie früher genervt hätten, nimmt sie jetzt ganz anders wahr.
Irgendwie hatte sich das mit einmal so alles so verändert. Ich fand sie so toll. Also weil sie dann auch, wenn wir unterwegs waren, fing sie einfach an zu tanzen, weil sie das jetzt gerade so gefühlt hat. Oder sie hat dann einfach angefangen zu singen. Oder. Also alles, was ich vorher irgendwie immer anstrengend fand, konnte ich mit einmal so annehmen und habe es so aufgesaugt.
Ganz erstaunlich, verblüffend, diese Wandlung. Also das würde man ja fast gerne mal im Detail erklärt kriegen, wie sowas dann funktioniert. Also dass man eigentlich nur durch dieses sich in Editha hineinversetzen auf einmal beginnt, sie als Mensch wertzuschätzen.
Naja, sie muss ja auch viel funktionieren. Ne? Also sie ist berufstätig, ihr Mann ist berufstätig, alles muss straff organisiert sein. Da ist natürlich nicht viel Raum. Ne? Sie versucht es ja auch die ganze Zeit. Und nach jetzt kann sie das dann wirklich zulassen, dass sie sich da wirklich hineinversetzen kann, was Editha möchte letztendlich. Ja.
Und nochmal ganz naiv gefragt, wie ist denn diese Beziehung dann heute und wie alt ist Editha heute?
Ja, Editha ist mittlerweile 17 und ich habe mich sehr gefreut, als Britta sagte, wir können uns gerne mal zu dritt in Ruhe treffen. Die anderen Kinder wären da nicht da. Britta hat nämlich nach ihrem vierten Kind noch ein Kind bekommen und so hat sich der Wunsch nach einer großen Familie tatsächlich mehr als erfüllt. Ich bin also nochmal hingefahren und habe Editha kennengelernt. Ich konnte kaum glauben, dass sie damals nur knapp über 800 Gramm wog. Mhm. Sie ist heute größer als ihre Mutter, wirkt offen und selbstbewusst. Ja, sie selbst hat ihre frühe Kindheit in schöner Erinnerung, erzählt sie. Aber später hat sie dann doch noch Ängste und Panikattacken bekommen. Und so eine kurze Therapie hilft ihr und seit 2 Jahren geht es ihr richtig gut, hat sie erzählt.
Das ist jetzt diese psychische Komponente, aber wie ist es eigentlich physisch? Also wenn sie wirklich als 815 Gramm zartes Geschöpf auf diesem Planeten angekommen ist, wie geht's ihr heute physisch?
Ja, es geht ihr heute gut. Sie kommt in der Schule gut mit, muss aber etwa alle 3 Monate zum Check-up ins Krankenhaus und zum Lungenfunktionstest, muss auch regelmäßig Medikamente nehmen. Sie kommt aber mit allem sehr gut klar, spielt sogar auch Fußball, aber merkt schon, dass ihr schneller die Puste ausgeht als den anderen. Mhm. Ja, und eigentlich merkt man ihr nicht an, dass sie sich so ins Leben kämpfen musste. Nur ihre Stimme ist aufgrund der Lungenerkrankung schon besonders.
Wie würdest du sagen, geht's jetzt Britta und der Familie so als Ganzem heute? Also wie kommen die alle miteinander klar?
Ja, also sehr gut. Britta ist glücklich und zufrieden mit ihrer großen Familie. Es ist genau so, wie sie sich das immer gewünscht hat, erzählt sie. Und sie freut sich, dass die Geschwister sich haben und sie hätte sich sogar auch noch ein 6. Kind vorstellen können. Aber irgendwann ist ja biologisch Schluss, meinte sie dann. Ja, und Britta und Editha sind beide sehr sportbegeistert und außerdem verbindet sie das Interesse an Kultur. Kürzlich gab es in Edithas Schule eine Theateraufführung, das war so ein Oberstufenprojekt. Aber am besten, wir hören mal direkt rein, wie beide das erlebt haben.
Ich bin natürlich total stolz und ganz begeistert, weil Editha eben auch so voller Begeisterung dann auf dieser Bühne steht. Und das ist etwas, was wir dann eben teilen. Also sie, ich schaue dann einfach unwahrscheinlich gerne zu, was dann so entsteht.
Mhm. Ja, also bei mir ist es so, dass ich vom Gefühl her wahrscheinlich einfach schon immer ein sehr lebensfroher Mensch war und es immer in mir sozusagen gebrodelt hat. Und was ich zum Beispiel auf der Bühne jetzt letztens gemerkt habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute um einen herum irgendwie so träge und grau geworden sind und ich möchte die halt so ein bisschen mal wieder erwecken. Also, dass sie mal wieder anfangen zu tanzen und mal ein bisschen wieder auch dieses Feuer in sich spüren und das ist eben so das, was mir so Spaß macht und was ich auch einfach bezwecken möchte, einfach anderen Leuten Lebensfreude zu schenken.
Ich finde doch immer wieder spektakulär, was Stimme vermag, ne? Wie wir jetzt eigentlich nur durch diesen ganz kurzen Ton von Editha so eine total genaue Vorstellung bekommen, was dieses Mädchen auch so besonders macht und dass wir jetzt auf einmal auch komplett verstehen können, was Britta so an ihrer Tochter liebt und fasziniert.
Ja, total, ja, finde ich auch.
Ganz toll. Also vielen, vielen herzlichen Dank eben auch wirklich an Britta und auch an Editha, dass sie Lust hatten, ihre Geschichte hier bei Plus Eins zu erzählen. Und vielen Dank an dich, liebe Margret, dass du diese Geschichte für uns recherchiert und mitgebracht hast.
Ja, gerne.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, auch eine Geschichte haben, von der Sie denken, oh, die müsste eigentlich mal erzählt werden, dann schreiben Sie uns sehr gerne an plus1@deutschlandradio.de. Und wenn Ihnen Plus Eins einfach so gefällt, dann abonnieren Sie unseren Podcast in der DLF-Audiothek-App. In der anderen Plus-1-Folge in dieser Woche, da bin ich sehr stolz und auch ein wenig aufgeregt, Ihnen ein ganz besonderes Plus-1 präsentieren zu dürfen. Meine Lieblingsschwester, gut, sie ist auch meine einzige Schwester, Uli Ufer nämlich. Wir sprechen über das, was unsere Schwesternbeziehung ausmacht, und wir sprechen mit einer echten Expertin, mit der Persönlichkeitspsychologin Julia Rohrer nämlich, und die hat über Geschwister zum Beispiel Folgendes herausgefunden.
Also Geschwister sind sich oft überraschend unähnlich in der Persönlichkeit, vielleicht unähnlicher, als man so laienhaft vielleicht erwarten würde. Und das bedeutet auch, dass man da zum Teil sehr große Persönlichkeitsunterschiede haben kann, die vielleicht auch nicht so wahnsinnig super kompatibel sind an mancher Stelle sich vielleicht gut ergänzen. Und es ist wirklich so, dass im Prinzip Kinder vorab mit einem gewissen Temperament, das sie einfach genetisch schon mitbringen, auf die Welt kommen. Und das wird natürlich einen Effekt darauf haben, wie sich die Beziehung dann entwickelt. Das kann also sehr unterschiedlich ausfallen.
Hören Sie also unbedingt rein in unsere zweite Plus-1-Folge. Plus-1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redakteurin war Anne-Sophie Schmidt. Technik Jan Fraune, Producerin Julia Eickmann. Ich bin Gesa Ufer. Machen Sie es gut.